ARD.
Warum bei Plastikflaschen der Deckel nicht mehr einfach abgeht? Dahinter steckt eine EU-Vorgabe. Was das soll, klären wir.
Stromschlag wegen einer Video-Challenge auf einem Güterbahnhof. Warum ein 13-jähriges Mädchen in sehr kritischem Zustand ist.
Wenn große Vögel zur Plage werden, wie viele Städte und Gemeinden gegen die sich immer weiter ausbreitenden Nil- und Kanadagänse vorgehen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 3. Juli. Wir sind Uli Springrath und Magdalena Bienert. Hallo.
Einen fabulösen guten Morgen und danke, dass ihr uns hört. Ihr findet uns natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Magda, ich habe mir in der letzten Podcast-Woche schon 2 T-Shirts versaut.
Was? Wieso?
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, über die Kamera jeden Morgen ja so ein Smoothie dabei. Und da sind ja auch diese verdammten Plastikdeckel dran, die fest mit der Flasche verbunden sind. So, und weil so ein Smoothie, habe ich festgestellt, ja so dickflüssig ist, ist da immer ein bisschen davon im Deckel drin. Und wenn man den nicht zuerst leer schlabbert, bevor man trinken will und dann die Flasche ansetzt, dann landet das ein bisschen immer auf dem T-Shirt. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht.
Okay, ist mir nicht aufgefallen, aber so Obstflecken sind einfach auch super, super nervig wieder rauszukriegen auf dem, aus Klamotten. Ne?
Das weiß ich auch. Echt furchtbar, aber da habe ich einen Insta-Tipp gesehen, habe ich ausprobiert, funktioniert wirklich, kochendes Wasser drüber kippen. Also T-Shirt ausziehen, kochendes Wasser drüber.
Wollte gerade sagen.
Das hilft wirklich.
Lifehack vorher ausziehen, okay.
Genau.
Wir haben aber auch gleich noch einen anderen Lifehack für euch, nämlich wie man am besten aus der Flasche trinkt, ohne dass dieser Deckel, der da jetzt so fest dran hängt, nervt. Der kommt gleich. Ab heute sind diese Deckel Pflicht in der ganzen EU, wobei bei uns sind die ja auch schon länger Standard. Und diese Pflicht gilt aber jetzt auch für Getränkekartons, also zum Beispiel bei Milch oder Saft, solange es Einweg ist und weniger als 3 Liter sind.
Ja, diese EU-Richtlinie soll natürlich, das ist wenig überraschend, Plastikmüll vermeiden, also dass die Deckel einzeln weggeworfen werden und dann in der Gegend rumfliegen, also auf der Straße, im Wald oder dann langfristig irgendwann auch in den Meeren, weil wir kennen ja alle die Wege des Plastikmülls, die landen irgendwann im Meer.
Und dann auf irgendwelchen Köpfen von Schildkröten und in Hälsen von Delfinen, genau. So, wobei es sind auch nicht alle so genervt von diesen Deckeln wie du. Unsere Hörerin Linda Winkler aus Dresden hat sich nämlich bei uns über WhatsApp gemeldet.
Am Anfang hat es mich schon gestört, weil der hängt dann halt so in der Nase oder in der Wange. Aber jetzt habe ich mich irgendwie damit abgefunden. Und wenn es wirklich was zur Reduzierung der Plastikdeckel oder generell von Plastik beiträgt, dann bin ich 100% dafür.
Ja, genau, das ist ja auch der Plan der EU und die Idee klingt ja auch erstmal gar nicht so falsch. Ne? Also wenn eine Plastikflasche mit Deckel irgendwo am Strand rumliegt, dann kann man die schon auch besser aufsammeln und wegräumen als viele kleine Deckel, die da rumliegen. Die schwimmen dann irgendwann im Meer rum. Die Europäische Umweltagentur hat die Deckel an den Stränden mal zählen lassen. Bei Müllsammelaktionen sind auf 100 Meter Strand an der Nordsee rund 40 Deckel gefunden worden und am Mittelmeer waren es sogar 110 Deckel auf 100 Metern.
Na, was das heißt, wissen wir natürlich alle. Plastik zersetzt sich sehr, sehr langsam, bleibt als Mikroplastik ewig erhalten, ist schlecht für die Umwelt, die Tiere, für uns Menschen, weil wir das ja dann auch über die Nahrung wieder aufnehmen.
Aber es gibt auch Leute, die sagen, so richtig bringt es eigentlich nichts, wenn die Deckel an den Flaschen hängen bleiben. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, findet zumindest Philipp Held. Er ist Umweltexperte von der Verbraucherzentrale NRW.
Das eigentliche Ziel, nämlich die Vermüllung der Umwelt zu verhindern, wird damit ja kaum erreicht, weil Flaschen werden ja trotzdem verkauft. Und viel besser wäre es eigentlich gewesen, hätte die Bundesregierung oder die EU viel andere Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel ein Mehrweggebot für Getränkeflaschen oder wirklich mehr darauf geachtet, dass in der Gastronomie mehr Mehrweggefäße als diese ganzen To-Go-Verpackungen ausgegeben werden. Da hätten alle mehr von gehabt.
Oder wie auch bei der Milchpackung, die ich meistens kaufe, da war dieser Plastikdeckel einfach von heute auf morgen komplett verschwunden und man muss die wieder ganz oldschool und ja auch etwas mühsam wieder aufreißen. Aber fand ich immerhin konsequent und ja auch dringend notwendig, denn die Menge an Plastik, die weltweit produziert wird, hat sich vom Jahr 2000 bis 2019 verdoppelt. Gleichzeitig werden weltweit nur 9% des Plastikmülls recycelt. Der Rest wird verbrannt, landet auf Mülldeponien, ja, oder halt einfach wild in der Umwelt. Die Infos kommen von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Bei uns in Deutschland klappt das zumindest mit dem Recyceln von Einwegflaschen über das Pfandsystem eigentlich schon ganz gut. Und die EU geht das auch nochmal an. Sie hat festgelegt, dass 90% des Einwegplastiks für Recycling gesammelt werden soll. Bis 2029 soll das erreicht werden. Aber dafür müssen einige EU-Staaten noch nachbessern. Das wird dann aber vermutlich die größere Wirkung haben als diese Maßnahme mit den festen Deckeln.
Aber hey, es ist ein Anfang. Wir wollen das mal so nicht so schlecht reden. Auch wenn ihn jetzt nicht so richtig viele cool finden. Aber Uli, komm, jetzt Lifehack. Du hast gesehen, wie man ohne Kleckern aus diesen Flaschen trinkt.
Zumindest theoretisch. Also man dreht die Flasche auf und dann soll man versuchen, quasi den Deckel hochzustülpen und auf die andere Seite der Öffnung. Also quasi, dass dann die offene Seite des Deckels nach unten zeigt und nicht mehr nach oben. Ich versuche das jetzt mal. Muss diesen. Ja, so. Hat nicht geklappt, Deckel ist abgerissen, das hat man, glaube ich, gehört. Ne? Also gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel für ein Lifehack, aber zumindest in der Theorie kann es funktionieren. Vielleicht selber mal ausprobieren oder bei Instagram oder TikTok gucken, wie man es richtig macht.
Wie die Profis das machen.
Genau. So, das nächste Thema verursacht bei mir sofort ein ungutes Gefühl im ganzen Körper. Es geht um Stromschläge. Ich habe echt Schiss vor Strom, muss ich sagen. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Wahrscheinlich haben wir beide früher, ich auch auf jeden Fall, mal so elektrische Weidezäune angefasst, aus Neugier oder auch als Mutprobe, weiß ich nicht.
100 Pro, ja, Mutprobe,
aber,
weiß ich noch.
Ja, das war auf jeden Fall harmlos zu dem, was heute bei Jugendlichen so angesagt ist.
Ja, zum Beispiel TikTok-Videos auf Zügen zu drehen. Und in dem folgenden Fall, der sich am Montag ereignet hat, ist ein 13-jähriges Mädchen auf einem Güterbahnhof in Schwerte in Nordrhein-Westfalen auf einen stehenden Zug draufgeklettert und wollte sich, das nimmt die Polizei an, an der Oberleitung festhalten. Sie wurde durch diesen enormen Stromschlag mehrere Meter durch die Luft geschleudert.
Weil so ein Stromschlag hat eine unglaubliche Wucht. Der ist 65 Mal so stark wie der aus der Steckdose zu Hause. Das Mädchen hat schwere Verbrennungen und innere Verletzungen erlitten und ist in einem sehr kritischen Zustand, sagt die Polizei. Also stand jetzt 16:45 am Mittwochmorgen. Ihre 5 Freunde, die dabei waren, die stehen alle unter Schock, sind aber sonst zum Glück unverletzt geblieben.
Und immer wieder klettern Jugendliche beispielsweise für TikTok-Videos auf stehende Züge und werden vom Stromschlag einer Oberleitung verletzt. Die Bahn und die Polizei setzen zwar immer wieder auf Aufklärung, können aber solche Unfälle wirklich nicht wirklich verhindern. Und gerade dieser Bahnhof in Schwerte scheint für viele besonders verlockend zum Videodreh mit tragischen Folgen.
Tja, da sind schon 3 Unfälle passiert an diesem Güterbahnhof. Im Frühjahr letzten Jahres ist ein 13-Jähriger durch einen Stromschlag sogar gestorben und dieses Jahr im Februar ein 18-Jähriger. Aber auch deutschlandweit sind in den letzten 12 Monaten mehrere Teenager durch Oberleitungen an Bahnhöfen schwer verletzt worden oder sogar gestorben.
Es ist echt so, so gefährlich. Also man muss Oberleitungen nämlich nicht mal berühren, sondern die können schon dann einen Stromschlag auslösen, wenn man 1,5 Meter Abstand zu diesen Leitungen hat. Dann springt der Strom über einen Lichtbogen auf den Körper über. Auf Bahnhofsgeländen gibt es jetzt Schilder, oder was heißt jetzt, die gibt es schon immer, die vor diesen Gefahren warnen. Die Jugendlichen von Montag haben der Polizei erzählt, dass sie eben auf diesen Zügen ein Video für TikTok aufnehmen wollten. Aber man fragt sich natürlich, warum haben alle diese Warnschilder ignoriert?
Ja, solche Schilder gibt es auch auf dem Güterbahnhof in Schwerte, aber die sind eben nur auf Deutsch. Und die Jugendliche, die sich dort am Montag so schwer verletzt hat, die kommt, wie ihre Freunde auch, aus der Ukraine. Vielleicht konnten die Schilder auch gar nicht lesen. Andererseits, es gibt dort auch ein Schild mit einer Grafik und darauf ist zu sehen, ein Mensch, der auf einem Zug von einem Stromschlag getroffen wird, also bildlich dargestellt.
Ja, eigentlich eine eindeutige Warnung, auch wenn man kein Deutsch spricht. Aber die Bundespolizei denkt jetzt trotzdem drüber nach, diese Schilder, auf denen nicht mit einem Bild, sondern sprachlich gewarnt wird, auch auf Englisch aufzustellen.
Ja, ob das dann was bringt, ist natürlich fraglich. Kenne ich auch noch, du vermutlich auch, weil je verbotener, desto spannender ist es am Ende. Bundespolizei, Feuerwehr und die Deutsche Bahn haben sich deshalb auch vor ein paar Wochen mal getroffen, um genau darüber zu sprechen. Und sie klären seitdem auch in den Schulen in der Region über die Gefahren von Oberleitungen auf.
Es gibt auch eine Plakatkampagne der Deutschen Bahn und der Bundespolizei und auch ein Video, in dem sie davor warnen, auf stehende Züge zu klettern. Neben all diesen Aufklärungsmaßnahmen gäbe es theoretisch noch eine andere Lösung. Die Gleise mit abgestellten Zügen könnten eingezäunt werden. Da sagt die Polizei aber, nee, das ist in der Praxis unmöglich. Man kann nicht überall Zäune aufbauen. Und sie vermuten, ein Zaun würde Jugendliche vielleicht erst recht dazu verleiten, auf das verbotene Gelände zu klettern.
Unsere Kurznachrichten.
Die Stadt Limburg will Tauben doch nicht per Genickbruch töten lassen. Der Beschluss brachte der Stadt sogar im Ausland negative Schlagzeilen ein. Statt sie zu töten, will Limburg jetzt einen Großteil der Tiere in ein Taubenhaus nahe der tschechischen Grenze bringen. Dafür liege ein Angebot einer Tierschutzgemeinschaft vor.
US-Präsident Joe Biden hat seinen schwachen Auftritt bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl mit Müdigkeit nach internationalen Reisen erklärt. Es sei nicht sehr klug gewesen, kurz vor dem Duell mehrmals um die Welt zu reisen, sagte Biden. Bei der TV-Debatte hatte Biden sich wiederholt in seinen Formulierungen verheddert und Sätze unbeendet gelassen.
Pünktlich zu den bevorstehenden drei Taylor Swift-Konzerten in Gelsenkirchen rückt die Stadt in den Fokus der Öffentlichkeit. Mitten in der Innenstadt hängt jetzt ein Ortsschild mit dem Titel Swift-Kirchen. Enthüllt wurde das Schild von einem Taylor Swift-Fan aus Emmerich. Die Schülerin hatte vor Wochen dazu eine Petition gestartet und den Namen vorgeschlagen. Das Schöne an unserem Podcast ist ja, Uli, dass ich immer wieder was Neues lerne. Du vielleicht auch. Jo. Heute geht's um Nil- und Kanadagänse. In meinem Berliner Stadtpark, wo ich nah dran wohne, gibt's einen See. Ich habe schon geguckt, aber da gibt es, glaube ich, nur unsere normalen Enten und Schwäne zu sehen. Aber ich habe herausgefunden, es gibt auch in der Hauptstadt ein Nilgans-Management. Und da steht unter anderem drin, dass die ausgehend von den Niederlanden und mutmaßlich auch Belgien hergekommen sind. Es gab eine rasche Ausbreitung auf dem europäischen Festland. Hast du diese Nil- und Kanadagänse schon in Mönchengladbach gesehen?
Ja, also Nilgänse, ja, so ein paar, glaube ich, nur. Aber Kanadagänse, ich bin damit quasi aufgewachsen. Also das sind ja diese mit den langen schwarzen Hälsen, ne?
Mhm.
Ja. Also ich lebe auch direkt an einem Park und bin auch an einem Park aufgewachsen, wo ein Fluss durchfließt. Und da leben unglaublich viele von denen. Und klar, die kacken dann auch vor allem die Parkwege zu. Mhm. Also ich kann dir nicht genau sagen, seit wann die da sind, aber in meiner Erinnerung eigentlich schon fast immer. Also bestimmt 20 Jahre.
Also die Nilgänse sind auf jeden Fall noch nicht ganz so lange da, aber das Problem mit den Hinterlassenschaften, egal wie lange, nervt auf jeden Fall, kennen viele, von Campern an der Mosel bis zu Golfern in Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Weil die Tiere immer auf der Hut- und Abflug bereit sein müssen, verdauen sie ihre Nahrung im Schnelldurchgang. Also alle 3 bis 5 Minuten kommt da ein neuer Haufen hinten raus.
So sieht das auch aus, ja.
Ja. Und diese Besucher des Neusser Stadtgartens sind echt genervt.
Da liegt einfach überall Gänsekacke und das ist einfach weniger schön. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man sich genau hinlegen soll.
Selbst er ist jetzt 3 Jahre und er kriegt das tatsächlich auch schon mit dem ganzen Gänse-AA, weil man hier teilweise wirklich nur vorbeigeht. Also man sieht es ja schon auf der Straße, er fährt mit dem Laufrad lang, fährt tatsächlich auch schon Slalom, sagt immer, Mama, schau mal, ich fahre Slalom weg von Gänse-AA, weil es halt wirklich einfach unheimlich viel ist.
Gänse-AA gefällt mir der Ausdruck. Ja. Kanada und Nilgänse gelten offiziell als potenziell invasive Arten. Dahinter steckt die Theorie, dass diese Tiere einheimische Arten verdrängen und auch deren Lebensräume besetzen. So erklärt es die Umweltorganisation BUND. Ob es soweit kommt, das ist zwar noch nicht gesagt, aber schon jetzt verursachen die Gänse in vielen Städten mehr Kosten, weil eben die Wege und Wiesen gereinigt werden müssen. Mhm. Und manchmal sogar auch Schwimmbadpools.
Oh. Um das Gänseproblem zu lösen, gibt es verschiedene Strategien. In vielen Städten werden die Eier aus Nestern genommen und vernichtet, um die Population zu reduzieren. Aber es gibt auch noch andere Maßnahmen, wie diese Tiere vertrieben werden könnten. So zum Beispiel im Forstbotanischen Garten in Köln, wie uns der Leiter Ralf Maywald erklärt.
Einmal durch Greifvogeleinsatz als Vergrämung, sage ich mal. Da haben wir hier aber starke Grenzen, weil einem Greifvogel beibringen, bitte nur Nilgänse und Kanadagänse, wird schwer. Gänse mögen, ähnlich wie Menschen, gern niedrige Wiesen. Sie sehen dann einfach Feinde früher und können schneller reagieren. Das kompensieren wir jetzt dadurch, dass wir die Wiese tatsächlich wachsen lassen.
Tja, das klingt alles noch ziemlich harmlos, aber die Tiere
dürfen auch... Ich finde, das klingt ganz schön gemein, Greifvögel auf Gänse loszulassen.
Es wird noch anders. Die Tiere dürfen nämlich auch bejagt werden, zumindest außerhalb der Städte. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen vor 2 Jahren mehr als 22.000 Nil- und Kanadagänse geschossen worden sein. Das sagt der Landesjagdverband. Die Naturschützer vom BUND bezweifeln, ob der Abschuss wirklich was bringt. Sie sagen, je mehr Abschüsse außerhalb der Städte, desto eher kommen die Tiere dann eben in die Städte zu uns.
Und es geht auch gar nicht nur um die Jagd durch Menschen. In Ludwigsburg in Baden-Württemberg setzen die Betreiber eines Golfplatzes auch auf natürliche Feinde der Nilgans. Dazu gehört zum Beispiel der Waschbär, ist natürlich auch eine invasive Art, breitet sich ja auch schnell aus. Und auf dem Golfplatz wurden so kleine Holzstege gebaut, damit Waschbären und andere Raubtiere besser zu den Inselchen gelangen, auf denen die Nilgänse brüten. Boah, das finde ich aber auch fies, weil diese Reste am nächsten Morgen möchte ich da eigentlich auch nicht auf dem Golfplatz finden.
Das ist die Natur, der Lauf der Dinge.
So, wir haben Bergfest. Es ist Mittwoch und falls ihr auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg vielleicht noch weiter einen Podcast hören wollt, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Einen, den ich wirklich auch sehr, sehr liebe, habe schon alles durchgehört. In der ARD-Audiothek gibt es nämlich die neue Staffel Telephobia. Host Lea Utz hilft Menschen bei Anrufen, die sie schon viel zu lange vor sich herschieben. Kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie. Ja. Den Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung. Wirklich sehr empfehlenswert.
Und hier bei 15 Minuten sind dann morgen Julia Schöning und Moritz Zachow für euch da. Das wird auch sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.